Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, so lautet das Thema der Predigt von Andreas Schäfer heute Morgen. Und ich lese dazu aus Psalm 9 die Verse 2 bis 13 und aus Psalm 10 die Verse 12 bis 18. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Dass meine Feinde zurückweichen mussten, sie sind gestürzt und umgekommen vor dir. Denn du führst mein Recht und meine Sache, du sitzest auf dem Thron ein rechter Richter. Du schilst die Heiden und bringst die Gottlosen um, ihren Namen vertilgst du auf immer und ewig. Der Feind ist vernichtet, zertrümmert für immer, die Städte hast du zerstört, jedes Gedenken an sie ist vergangen. Der Herr aber bleibt ewiglich, er hat seinen Thron bereitet zum Gericht. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Der Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not. Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässest nicht, die dich, Herr, suchen. Lobet den Herrn, der zu Zion wohnt, verkündigt unter den Völkern sein Tun. Denn der nach Blutschuld fragt, gedenkt der Elenden und vergisst nicht ihr Schreien. Steh auf, Herr, Gott, erhebe deine Hand, vergiss die Elenden nicht. Warum soll der Gottlose Gott lästern und in seinem Herzen sprechen, du fragst doch nicht danach? Du siehst es doch, denn du schaust das Elend und den Jammer. Es steht in deinen Händen. Die Armen befehlen es dir, du bist der Weisen Helfer. Zerbrich den Arm des Gottlosen und Bösen und suche seine Bosheit heim, dass man nichts mehr davon finde. Der Herr ist König, immer und ewig, die Heiden sollen aus seinem Lande verschwinden. Das Verlangen der Elenden hörst du, Herr, du machst ihr Herz gewiss, dein Ohr merkt darauf, dass du Recht schaffest den Weisen und Armen, dass der Mensch nicht mehr trotze auf Erden. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort auch heute Morgen. Danken dir, dass wir uns versammeln dürfen in deinem Namen, Gemeinschaft haben dürfen untereinander und mit dir. Wir danken dir für die, die auch per Livestream mit uns verbunden sind. Wir danken dir für alle Gottesdienste, die in unserem Land und weltweit heute stattfinden. Wenn Menschen zusammenkommen, um auf dein Wort zu hören, Gemeinschaft zu haben und auch dein Wort zu bewegen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du uns liebst, dass du uns kennst, dass du dein kostbares Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen hast, um uns zu erlösen. Danke, dass du in uns Wohnen gemacht hast, die wir an dich glauben, dass du mit uns in einer innigen Beziehung lebst. Und so schenke es, dass wir uns heute Morgen in diesem Gottesdienst ganz nach dir ausrichten. Fragen, was du willst für uns, fragen nach den Wegen, die du für uns bereitet hast, dass wir sie gehorsam gehen. Hab Dank, dass wir in allem auf dich vertrauen dürfen. Wir sehen das Not und Elend der Welt, die Ungerechtigkeit, den Hass, Kriege, besonders im Nahen Osten. Wir befehlen dir dein Volk und Land Israel an. Schenk allen Entscheidern dort Weisheit und Kraft von dir. Schenk es, dass dein Volk, dein Land erhalten bleiben kann. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber wir wissen, dass du der Hüter Israels bist. Und wir vertrauen darauf, dass du es gut machst. Danke, dass du der gerechte Richter bist, der nichts und niemanden vergisst, dass dir nichts entgeht und dass du nichts unter den Teppich kehrst. Danke, dass jeder Einzelne dir wichtig ist und dass du für jeden Einzelnen einen Plan hast. Und auch für die ganze Welt hast du einen Plan und wir dürfen darauf vertrauen, dass du alles im Blick hast. Und so legen wir den Gottesdienst nun in deine Hände. Wir fehlen dir auch unsere Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Gruppen an und die Mitarbeiter, die den Dienst an ihnen tun. Hab Dank, dass du an uns wirkst. Hab Dank für deine Gegenwart. Amen.
Da ist also der Doppelpsalm. Psalm 9 und 10. Liest man ja nicht jeden Tag. Und wir haben ihn auch gar nicht ganz gelesen, haben Sie es gemerkt. Sie haben durch einen Wahnsinnsvorteil, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben. Dann haben Sie gemerkt, ich habe die erste Hälfte von Psalm 9 und die zweite Hälfte von Psalm 10 lesen lassen. Das heißt, es fehlt von beiden noch eine Hälfte. Aber um es gleich vorneweg zu sagen, weil man ja sich ein bisschen schwer tut, in dieses gesamtkomplexe Geschehen da so reinzukommen, das, was Sie hier durch David erleben bei uns, ist, dass Gott mit Seelsorge pur bei uns ankommt. Psalm 9 und 10 ist ein Seelsorgetext, ein absoluter Seelsorgetext. Seelsorge, das heißt, das sind Menschen, die an Jesus Christus glauben, ja, neutestamentlich gelesen den Text, oder eben im Alten Testament Glaubende aus seinem Volk Israel, die aber gerade, weil sie an Jesus Christus glauben, beziehungsweise weil sie zu Gottes Volk gehören, in Anfechtung hineingekommen sind. Das sind Nöte, Schwierigkeiten, Probleme, die sie nicht hätten, wenn sie nicht an den Gott Israels glauben würden, wenn sie nicht an Jesus Christus glauben würden. Das ist ja ein Riesenthema. Sie sind zu Jesus gekommen, sie sind Christ geworden, sind zu beglückwünschen, absolut. Es gilt für Sie, für mich, der Kolosserbrief, Kapitel 1. Gott hat mit seiner Gnade hineingegriffen und hat uns erlöst aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wunderbar. Neues Bürgerrecht, neuer Wohnort, perfekt. Aber gerade weil Sie jetzt da sind, bekommen Sie aus dem anderen System immer wieder Ihre entsprechenden Anfeindungen. Ganz unterschiedlicher Art. Das mit dem Thema Feinde ist ja immer wieder neu für uns zu spezifizieren. Dass wir so ein bisschen in unserem Kopf das Spektrum haben, von dem wir da biblisch sprechen. Wir sprechen natürlich tatsächlich von Feinden bis ins ganz Reale hinein. Von Feinden, die gegen Gottes Volk, die gegen Israel agieren. Das hat nicht aufgehört. Das wissen wir. Bis in diese Stunden und Tage hinein. Natürlich. Ganz klar. Ganz eindeutig. Das hat nicht nur einfach etwas Normales im Sinn von einem innerirdischen Konflikt zu tun, sondern wir verspüren, entdecken dadurch und bekommen von der Bibel entsprechende Anweisungen, dass dahinter eine geistige Auseinandersetzung stattfindet. Denn sonst kann man das ja auch nicht mehr logisch erklären, was da in den letzten Jahrzehnten abgelaufen ist. Allein in den letzten Jahrzehnten, geschweige denn in den letzten 3000 Jahren. Das eine, natürlich geht es aber auch, was die Anfeindung angeht, insbesondere für die Jesus-Leute, für die wir immer ganz treu beten, zu Recht ganz, ganz treu beten, die in ganz anderen Ecken dieser Erde ihren Glauben an Jesus Christus leben und es bei weitem nicht so einfach, so cool haben wie wir und die jetzt ganz besonders unter Anfeindungen leiden, ja, die entsprechend durch müssen mit allem, was da an Set möglich ist, von Verlust ihrer Arbeitsplätze über Diskriminierungen, über nicht teilhaben an irgendwelchem sozialen Leben bis hin tatsächlich zu Gefängnis und Not und Drangsal. Das ganze Set, das wir kennen, ja, für die gilt natürlich auch in ganz besonderer Weise Psalm 9 und 10. Und es gilt auch, nicht unterschätzen, ich gebe zu, promillemäßig das Gleiche für die, die hier mit uns in diesem Land unterwegs sind. Wir haben immer mehr Personen, die das merken, dass das Konsequenzen hat, wenn sie den Namen von Jesus Christus in die Mitte ihrer Existenz hineinstellen. Ja, aber selbstverständlich. Das fängt damit an, dass die eine an der Freundschaft auf der Strecke bleibt, dass manch eine Tür beruflich sich ihnen eben nicht öffnet, dass sie an der einen oder anderen Stelle eben Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Ja, ja, das erleben wir, ganz abgesehen von den Geschwistern unter uns, die einen Großteil ihrer Existenz vor 89 auf einem ganz anderen Teil dieses Landes gelebt haben. Anfeindung, das betrifft aber auch tatsächlich in diesem Psalm nochmal ein ganz anderes System. Denn den Teil, den ich Ihnen nicht gelesen habe, nicht weil ich Ihnen den verschweigen will, sondern einfach wegen der Fülle des Textes, insbesondere in Kapitel 10, die erste Hälfte, wird ja der Feind, der Mensch, der Gottlosigkeit in einer alttestamentlichen Profilierung beschrieben, dass einem übel wird. Und selbstverständlich waren ja wir nicht die Ersten, die entdeckt haben, dass das natürlich auf einer alttestamentlich-prophetischen Ebene andeutet, eine endzeitliche Perspektive hinein, auf den wir dann als den Antichristen bezeichnen. In der Linie waren die ganzen großen Ausleger der letzten Jahrtausende. Ich nenne ihn nur so Namen wie Augustin, Martin Luther, die haben diesem Psalm 10 eine prophetische Vorabspielung gesehen, des einen großen Gegenspielers, des einen Feindes. Und wenn es am Ende heißt, dass der Mensch nicht mehr trotze auf Erden, dann ist insbesondere der eine Mensch gemeint, dieser gottlose Mensch gemeint, diese gottlose Persönlichkeit, der hat nicht mehr trotze auf Erden. Auch so ist dieser Psalm zu verstehen. Aber natürlich, und das ist mir wichtig, dass Sie es begreifen, bei all dem, was ich jetzt schon geltend gesagt habe, kommt ein ganz großes Feld für jeden Jesusgläubigen mit dazu. Denn jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt, gehört ja mit seiner Persönlichkeit in diesen geistigen Raum der Auseinandersetzung. Sie können das gar nicht anders sehen. Nächsten Sonntag haben wir es übrigens wieder nur von der anderen Seite im Rahmen unserer Gemeindefreizeit, dass wir auf dieses berühmte letzte Kapitel im Epheserbrief eingehen. Bei vielen von uns bekannt mit dieser geistlichen, wohlgemerkt geistlichen Waffenrüstung. Und das sagt uns ja Paulus diesen Satz, den wir einfach uns merken sollten. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir haben uns auseinanderzusetzen mit ganz anderen Systemen, die da ablaufen und die da unterwegs sind. Und diese geistigen Systeme, mit denen wir es zu tun haben, die sind für unseren Glauben tatsächlich mächtig herausfordernd. Das hat jeder von uns in unterschiedlichster Weise erlebt und wird es erleben. Da geht es immer und immer wieder um diese Grundfragen, in denen wir uns bewegen. Die Fragen nach der Präsenz Gottes. Der Zweifel kommt hoch. Die Not ist da. Warum macht Gott das so? Warum macht das nicht so? Warum dauert das so lange? Ich fühle mich so verlassen. Warum gibt es keine Änderung? Sie kennen diese den Themenfelder, die umschwirren uns in unterschiedlichsten Weisen immer und immer wieder. Und immer wieder geht es um die Vertrauensfrage. Um diesen Schild des Glaubens, Epheserbrief Kapitel 6, um diese Pfeile, die da geschossen werden. Ganz klar, das heißt, in der Weise ist natürlich auch dieser Psalm seelsorgerlich zu verstehen. Ganz eindeutig, ganz klar. Psalm 9 und 10, Seelsorge pur. Das gilt individuell für Sie und für mich. Das gilt im Kollektiv, Gemeinde Jesu, Israel. Das gilt in großen Linien, ganz eindeutig. Aber wir haben nun tatsächlich hier einen ganz besonderen Psalm vor uns. Seelsorgepsalm. Und jetzt, wo ich Sie hoffentlich ein bisschen gewonnen habe, kann ich Sie auch ganz klein wenig mit einer Dosis Arbeit am Psalm 9 und 10 gewinnen. Denn Sie dürfen natürlich zu Recht fragen, warum nimmt er gleich zwei Psalmen? Das ist doch keine Hektik. Macht doch erst den 9. und macht dann den 10. Könnte man auch. Aber wir haben ein kleines Problem. Vielleicht sagt das Ihnen Ihre Bibel, vielleicht haben Sie auch schon im Kopf. Denn Psalm 9 und 10 sind in manchen Bibeln zusammen. Und in manchen sind sie auseinander. Interessant, muss man darüber nachdenken. Wie kommt das? Wir haben eine Tradition, die geht vom hebräischen, masoretischen Text aus und da hinein unsere protestantischen Bibeln sind diese beiden Psalmen auseinander. Da gibt es einen Psalm 9 und es gibt einen Psalm 10. Und es gibt eine andere Tradition, über die Septuaginta, das heißt über die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, in die lateinische Übersetzung gegangen ist, von da in die katholischen Bibel hinein, da ist 9 und 10 ein Psalm. Fortan haben wir also natürlich in der Septuaginta, oh, spannend für alle Theologiestudenten, eine andere Zählung aller Psalmen ab Psalm 10, weil immer einer anders ist. Das macht es immer ein bisschen spannend, weil man dann den Psalm sucht und sich wundert, was da nicht steht, je nachdem, wo Sie gerade lesen. Also eine andere Zählung ab Psalm 10. Und jetzt fragt man sich, warum macht ihr das so kompliziert? Guckt in den Text hinein und denkt, ja, da ist natürlich manches spricht tatsächlich dafür, dass es nur ein Psalm ist. Und da ich jetzt das so zusammen gelesen habe, ahnen Sie schon, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin. Also natürlich, was spricht denn für einen Psalm? Für einen Psalm spricht das, im ersten Psalmbuch hat jeder Psalm eine Überschrift, dass Psalm 10 keine Überschrift hat. Das ist ja schon mal erstaunlich. Wenn alle einen haben, warum dann der nicht? Das zweite, was für einen Psalm spricht, ist natürlich, dass selbst im hebräischen Text es keinen Absatz gibt zwischen Psalm 9 und 10. Also selbst der hebräische Text, der noch unterscheidet zwischen Psalm 9 und 10, macht es absatzlos weiter und nicht schön ordentlich auseinander, wie es ansonsten bei den anderen Psalmen im hebräischen Text der Fall ist. Und natürlich klar, das Thema zieht sich durch, die Vokabeln ziehen sich durch, das findet sich alles wieder. Aber das wichtigste Argument, das können Sie gar nicht entdecken. Die meisten Bibeln geben das nicht her. Nämlich Psalm 9 und 10 ist ein sogenanntes Akrostichon. Das heißt, es ist ein ABC-Psalm, sagen wir manches Mal. Das heißt, nach dem hebräischen Alphabet fängt jeweils ein Vers an. Und das hört nun im Psalm 9 nicht auf, sondern geht in 10 weiter. Also ich finde, das ist ein ganz schlagendes Argument, dass jemand, der A gesagt hat, auch bis Z durchmarschiert und dass das auch dann zusammengedacht ist. Auch, ich gebe es zu für alle Experten des Hebräischen, wenn das ABC, das hebräische ABC, nicht sauber durchgehalten wird, es gibt da so ein paar kleine Probleme, aber die erspare ich Ihnen jetzt wirklich. So, deswegen ein Psalm, aber dann ist das ja ein dickes Ding. Mann, dann ist das ja aber ein dickes Ding, richtig. Das allein schon für unser Kopf. Das geht nicht eben mal husch, husch durch. Da sind Sie nicht eben mal im kürzesten Psalm der Bibel und haben da so 3 Verschen und dann geht alles weiter und fröhlich locker. Sondern hier haben Sie echt ein Ding. Und wenn es um Seelsorge geht, haben wir auch meistens ein Ding. Das sind ja auch meistens die Dinge, die nicht husch, husch gehen. Sondern wo ich merke, das ist jetzt das, was mich wirklich in meiner Persönlichkeit beschäftigt. Und hier haben Sie Seelsorge pur. Also, sind wir klug, nehmen Gottes Wort durch David bei uns an und sagen, du willst durch dieses Doppelstück 9 und 10 meiner Seele Gutes tun. Ha, ich wäre doch schön blöd, wenn ich das nicht meiner Seele zulassen würde. Was will denn Gott meiner Seele mit Psalm 9 und 10 sagen? Und dann gehe ich da rein und werde nun in Psalm 9 und 10, ich rate Ihnen, das ganze Ding zu lesen, durch die unterschiedlichsten Gattungen, Stiltypen hindurchgeschleust. Ich werde quasi umherfahren, von allem Möglichen berührt. Am Anfang, haben Sie es gehört, kriegen Sie ein wunderschönes Danklied mit. Da lobt und preist jemand den allmächtigen Gott ganz persönlich für Rettungserfahrung, dass endlich die Feinde weg sind. Und dann kriegt er aber die Kurve weg von sich individuell und macht das Ganze kollektiv. Gott, du bist ja sowieso der Richter über die ganze Erde und alle Feinde sowieso, die wirst du wegwischen. Und er ist so im Jubel drin, dass man denkt, ja, mehr davon, mehr davon, mehr davon. Bam, bricht das ab. Und er fängt an zu klagen und sagt seine Probleme, dann fängt er wieder an mit seinem Jubel, dann ist der Psalm 9 halbwegs überlebt und dann kommt der Hammer im Psalm 10. Denn Psalm 10 ist einer von den 3 Psalmen, wenn wir sie als Psalmen nehmen, die mit Warum anfangen. 3 Psalmen fangen mit Warum an. Psalm 2 fängt mit Warum an. Warum toben die Heiden? Psalm 22, der Messias-Psalm, fängt mit Warum an. Warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Und Psalm 10 fängt mit Warum an. Warum? Warum stehst du so ferne, mein Gott? Und dann kommt ein Lied, ein ganz gruseliges Lied, die Verse 2 bis 11, wo dieser Mensch der Gottlosigkeit in allen Facetten ohne eine freundliche Gottesnennung gnadenlos ihnen präsentiert wird. Das sollen Sie abends sich lesen. Also das wird da durchgezogen, dass Sie denken, wow, was für ein gruseliger Kosmos. 2 bis 11. Und dann tatsächlich kommt die Bitte und Fürbitte und Lobpreis und Dank und am Ende, ja, gut, sind wir durch. Was machen wir denn damit? Was machen wir denn damit? Und jetzt möchte ich gerne heute Morgen versuchen, Ihnen das Seelsorgekonzentrat für Kopf und Herz mitzugeben. Und dann befehle ich Ihnen einfach das Studium dieses Textes an. Nochmal, sehen Sie es unter dem. Hier kommt Gott in seiner seelsorgerlichen Kernkompetenz auf Sie zu. Auf angefochtene Jesusleute, in welcher Sorte auch immer, kommt hier Jesus als Seelsorger auf uns zu. Und ich dachte heute Morgen, ich versuche Ihnen das mal an 3 Formulierungen, die vielleicht bis zum Mittagessen halten, Großfamilienessen, bis zum Mittagessen halten, dass Sie vielleicht mitkriegen, was so in den klugen Büchern steht. Also ich habe 3 Sätze aus den klugen Büchern und die habe ich jetzt Ihnen mit. Der erste kluge Satz für den ersten Abschnitt lautet, das will sich nicht zusammenreimen. Das will sich nicht zusammenreimen. Erster Satz. Der zweite Satz, den ich für Sie habe, ist, das ist doch ein verunstaltender Schweif. Ein verunstaltender Schweif. Das haben Sie auch in der Predigt noch nie gehört, das können Sie sich auch merken. Und das dritte ist, da ist er wieder, der alte Mosesatz. So, können Sie das merken bis zum Mittagessen? Erster Gedankengang, das will sich nicht zusammenreimen. Zweiter Satz, das ist ein verunstaltender Schweif. Und dritter Satz, da ist er wieder, der alte Mosesatz. Seelsorgerat, Seelsorge, Trost. Das Erste, was in diesem Text tatsächlich drinsteckt, ist, dass die Autoren, dass die Experten, dass die Exegeten gesagt haben, das will sich nicht zusammenreimen. Psalm 9 und 10, das will sich nicht zusammenreimen. Was hat sie denn so genervt? Woran stören sie sich denn? Sie stören sich an der Reihenfolge. An der Reihenfolge. Sie sagen, der Psalm fängt doch falsch an. So wie der anfängt, so hört man auf. Aber so fängt man doch nicht an. Denn das, was das Problem ist, ist doch die große Not, ist doch die Schwierigkeit, ist doch das Elend, ist doch der ganze Siff von dieser Gottlosigkeit und von den Anfeindungen und Anfechtungen, die ich erlebe. Ja, dann fange ich doch nicht an mit, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alles seine Wunder. Das ist der Schlusssatz. Ja, gut erkannt. Das ist der Schlusssatz. Und jetzt macht David es so, verstehen Sie es, den Seelsorgerrat? Jetzt macht David das so, dass er ganz bewusst das Ende an den Anfang setzt. Das ist doch kein Fehler, nach dem Motto, ich habe so viel verwechselt. Das weiß der doch auch. Und es ist nicht nur etwas so, wie wir es manchmal auch schon in Psalmen haben, dass jemand irgendwo sein Loblied singt und dann eben nochmal in Rückblick sie teilhaben lässt an seinen Fürbitten. Das gibt's natürlich alles auch, das weiß ich doch auch. Aber was hier passiert, ist ein ganz wichtiger theologischer Aspekt. Das Ende wird an den Anfang gesetzt. Das Ende wird an den Anfang gesetzt. Und das Ende ist dieser Lobpreis des David und aller Glaubenden, sowohl individuell als auch kollektiv. So hört das Ganze auf. Und so wie es aufhört, so muss ich es an meinen Anfang setzen. Wenn ich das nämlich nicht am Anfang habe, dann marschiere ich ja mit einem offenen Verlauf durch. Bis ich am Ende erst mitkriege, wie das aufhört, ist ja gruselig. Das ist ja wie beim Film. Wenn Sie nicht wissen, ob der gut aufhört. Je nach Regisseur und Jahrgang wissen Sie, das hört gut auf. Bei manchen wissen Sie nicht, wie es aufhört. Ich will wissen, wie es aufhört. Ich ziehe mir doch keinen Film rein, wo ich am Ende mit einem blöden Ende aufhöre. Ich will wissen, wie das Ding aufhört. Das sollen die mir vorher sagen, dann kann ich gelassen im Sessel sitzen. Und dann könnte mich durch alle Dramen, die mich hindurchführen, alles, was kommt, ich weiß, das sind noch 5 Minuten, das schaffen die noch, um zum Finale zu kommen, von dem ich schon weiß, dass es gesetzt ist. Verstehen Sie das geistlich? Das ist ein ganz wesentlicher geistlicher Aspekt für uns Menschen in Christus, Menschen, die angefochten sind, dass wir das wissen, das Ding ist doch nicht mehr offen. Wir hangeln uns doch nicht durch das Weltgeschehen durch und durch unser persönliches Leben durch im Sinn von, mal gucken, ob es halbwegs was wird. Das Unternehmen ist hochriskant, damit Gott unterwegs zu sein. Man weiß nicht, ob es noch schafft. Und dann kommen die gottfeindlichen Mächte und was der Mensch sich sonst noch einfallen lässt. Und ich selber bin auch noch ein Risikofaktor. Mein Gott, wie mag das Ganze enden? Und Gott sagt, wie mag das Ganze enden? Wie kommst du auf so eine komische Idee? Ich bin darin der guten Zuversicht, dass der hat angefangen, das gute Werk, der wird es auch vollführen. Philipperbrief Kapitel 1 ist doch gar nicht mehr offen. Das Ding steht doch schon fest. Das Ding steht fest. Ich darf mich so sehen. Und ich muss mich so sehen. Denn wenn Sie sich so nicht sehen, dann trudeln Sie ab in diese Wahnsinns-Fleischwolf-Erfahrungen ihrer Seele und ihres Geistes, in die sie der Alltag mit hineinnimmt. Dann hat die andere Seite sie genau da, wo sie sie haben will. Nämlich destabilisiert in dem ganzen Schmus ihrer Anfechtungen. Und deswegen ist das so eine wichtige seelsorgerliche Entscheidung, diesem Psalm. Das Ende muss an den Anfang. Das hat mit positivem Denken überhaupt nichts zu tun oder irgendwelchen manipulativen Schmatz, sondern es ist ganz einfach ein geistliches Faktum. Gott hat das Ende schon gesetzt. Und für uns neutestamentlich denkende Menschen ist das ja klar. Seit Ostern ist der Käse gegessen. Das war's. Feierabend. Feierabend. Mit der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten ist das Finale dieser Welt ein für alle Mal gesetzt. Das war's. Tod. Wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Kannst einpacken. Es ist Ostern. Es ist Ostern. Aber es tobt doch noch alles. Ja, natürlich tobt noch alles. Die Dämonen sind raus. Ja, natürlich. Der Antisemitismus blüht. Ja. Die Jesus-Leute kämpfen. Ja. Aber Ostern ist Ostern. Das Ende steht fest. Aber ich habe noch so viele Anfechtungen. Ich habe so viele Schwierigkeiten. Ich habe so viele Nöte. Ja, aber das Ende steht fest. Zieh das Ende an den Anfang. Und Schwestern und Brüder, lassen mich das sagen, das gilt nicht so prinzipiell theologisch, da gilt es auch prinzipiell theologisch. Das gilt in der Tagesdosis. Das gilt in der Tagesdosis. Das gilt in der Tagesdosis. Wenn der neue Tag beginnt und die Wolken ziehen über ihrem Leben wieder auf und Sie spüren schon, wie der Schlund Sie nach unten zieht, dann müssen Sie das Ende an den Anfang setzen. Sag, mein Gott, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das hinkriegst, dass das Ende, was ich jetzt proklamiere, am Anfang proklamiere, heute Abend auch da ist. Gott hat das Ende bestimmt und das setze ich an den Anfang. Es gibt viele Tage, in denen ich das mache. Wo ich genau weiß, ich will den Tag gar nicht. Können wir überspringen? Tage, wo ich nicht weiß, wie das gehen soll. Das kann nicht gehen. Es ist zu viel für meine Seele, zu viel für meinen Geist. Ich kann das nicht. Manchmal auch zu viel für meinen Körper. Jetzt setze ich das Ende an den Anfang. Mein Gott, du hast heute schon klar gesagt, dass am Ende du deinen Sieg hast. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das heute hinkriegst. Schwester und Bruder, ich war manches Mal zu Tränen gerührt, wie Gott das hinkriegt. In meinem kleinen Mini-Leben. Ich denke, mein Gott, wie groß bist du? Wenn ich das endlich an den Anfang gesetzt hätte, ich wäre so dermaßen abgerauscht in diesen 16 oder 20 Stunden eines Tages. Aber indem ich an den Anfang setzen durfte, bin ich hinterhergegangen der Umsetzung deines Sieges durch meine Stunden. Und das, was am Anfang beschlossen war, Gott wird das hinkriegen, stand am Ende des Tages da. Ich liebe diesen Gedanken vom Philipperbrief. Als ich im ersten Mal den entdeckt habe, dachte ich, das ist ja der pure Wahnsinn. Da sitzt ein Mann wie der Apostel Paulus im Gefängnis. Man kann sich bis heute streiten, welchem ist auch egal. Er sitzt in einem Gefängnis und man kann es nicht fassen, aber die christliche Bevölkerung an diesem Ort missbraucht teilweise diesen Gefängnisaufenthalt des Apostels Paulus, um sie auf seine Kosten zu profilieren. Also wie pervers kann der Teufel sein? Jetzt sitzt der Mann schon im Gefängnis und die eigene Truppe macht es ihm noch schwer. Und jetzt sagt Paulus einen Satz, den fand ich einfach genial. Er sagt in Philipper 1, Vers 19, ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Da ist er noch drin und die machen noch Mist. Und die agieren noch ganz fies. Und Paulus setzt, hören Sie es? Paulus setzt das Ende an den Anfang. Nein, deswegen ist alles locker, nett und easy. Aber es gibt eine andere geistige und seelische Dimension. Wenn ich das von Gott, nicht von mir gewünschte, sondern von Gott bestimmte Ende an den Anfang setze, dann darf ich in dieser seelsorgerlichen Dimension die Linie durch den Tag anders ziehen. Tatsächlich, so darf ich mich sehen. So darf ich es sehen. Und so darf ich auch meine Tage sehen. Ich sehe das Ende am Anfang. Ich weiß, der lebendige Gott wird hier mich da durchbringen. Und das werde ich jetzt proklamieren. Und dann schaue ich mal, wie er das macht. Was für eine wichtige Passage im Psalm 9 und 10. Das reimt sich nicht zusammen. Natürlich reimt sich das nicht zusammen. Für so einen kleinen komischen Theologenknopf reimt sich das nicht zusammen. Aber der allmächtige Gott sagt uns seelsorgerlich, setz doch das Ende, das ich dir bestimmt habe. Setz es doch heute an den Anfang. Der Tag macht dir Angst. Der Tag zieht dich runter. Das kannst du nicht packen. Ja, natürlich, das wird immer und immer wieder so sein. Setz das Ende an den Anfang. Ich bin darin gewiss. Ich bin davon absolut überzeugt. Der, der euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen. Wenn ich um 5 rausholt, der bringt dich auch um 23 Uhr wieder rein. Jetzt lass ihn doch mal machen. Und dann staun ihm hinterher, wie er das hinkriegt. Setz das Ende an den Anfang. Danke für Psalm 9. Und dann das Zweite ist einer der Ausleger, die lieber die Psalmen trennen wollen. Die sagen, schön Psalm 9, schön Psalm 10. Als Argument, dass er das so schöner findet, sagt, Psalm 9 an sich ist doch so schön abgeschlossen. Wenn jetzt der Psalm 10, insbesondere mit den Versen 2 bis 11, dieses furchtbare Stück, was ich Ihnen bisher erspart habe, wenn das jetzt noch mit dazukommt, dann ist dieser Anhang wie ein, jetzt kommt dieses Zitat, ein verunstaltender Schweif. Also Psalm 9 an sich ist kuschelig. Da ist ein bisschen Kampf noch drin, ein bisschen bitte, bitte, aber großer Dank, schön, fertig das Päckchen. Wenn aber jetzt Psalm 10 dazukommt und dieses ganze antichristliche Gesocks da, dieser Feind, das Böse und das ist ein verunstaltender Schweif. Hat er recht? Ja, er hat recht. Er hat recht. Aber er hat insofern nicht recht, als Gott das genauso uns sagen will. Wenn ich mich jetzt nur Psalm 9 habe, dann mache ich ein auf geistlichen Idealismus. Nach dem Motto, ach ja, wir beten das weg und es gibt ja eine andere Spannung und wow, Gott siegt, Feinde, Gericht, alles Ende, super easy, ich will dir danken, Herr. Wenn aber jetzt der Psalm 10 da reinrutscht, dann ist Schluss mit easy. Dann haben sie plötzlich, oh Schreck, in ihrem Leben einen verunstaltenden Schweif. Sie wären eigentlich so gern schon mit Psalm 9 fertig gewesen, richtig? Und jetzt drückt dieser Psalm 10 rein mit, warum Herr, wo bist du? Und dann kommen 2 bis 11 die Verse, wo man denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wo ist jetzt dein Gott? Wo ist der liebe Herr Jesus? Wo ist der gute Hirte? Wo sind seine Wunder? Wo sind seine Tröstungen? Eine Ohrfeige nach der anderen. Und sie sagen, oh, das brauche ich nicht. Doch, das müssen sie wissen. Das müssen sie wissen. Ist doch ein Seelsorger. Ist doch ein Seelsorger. Und dieser Seelsorger sagt ihnen mit Psalm 10, ja, 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 du bist noch in dem verunstaltenden Schweif. Ja. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich habe keinen Hang zur Dramatisierung. Sondern ich lehne es strikt ab, wenn man mir geistlich etwas vormacht. Wenn man mir einen auf rosa-rot malt. Und ich schon vorher weiß, es wird aber ziemlich grau. Und das macht die Bibel nicht. Nein, ich bin nicht in rosa-rot. So mein Gott sagt Ihnen und mir, solange du auf diesem Planeten unterwegs bist und solange du mir nachfolgst, bist du mit deiner Existenz immer auch noch im verunstaltenden Schweif. Ja. Das gibt doch meinem Kopf ein anderes Denken. Das ist doch traumhaft für meine angeschlagene Seele. Nicht, weil ich alles cool finde, sondern weil ich weiß, das ist von ihm in mein Leben hineingeordnet. Er hat nicht gesagt, dass es alles nett wird. Bete noch 3-mal intensiv und dann wird's cool. Schau, wie dein Leben anders aufgestellt wird und dann wirst du durchs Leben und Dasein surfen wie so ein Piu. Nein, ich bin mit meiner Existenz als Mensch in Christus in dem verunstaltenden Schweif mit drin. Rechnen Sie um Ihrer seelsorgerlichen Klarheit willen damit. Sie gehen doch nicht Ihre Tage an im Denken von nur Psalm 9, oder? Oh, das wird cool. Nein, Sie gehen Ihre Tage an mit dem Wissen, auch heute bin ich mit meiner Existenz in Christus im verunstaltenden Schweif. Ich werde mit Anfechtungen zu tun haben, mit Problemen zu tun haben, mit doofen Gefühlen zu tun haben, mit Schwierigkeiten zu tun haben. Das ist mein Sein. Oh, ich hoffe, dass Sie das richtig in Ihrem Kopf verorten, dass Sie das nicht denken, oh, jetzt steige ich aus, jetzt will ich nicht mehr Christ sein. Sondern Sie begreifen, was da für ein liebevoller Trost drin steckt. Wie kann ich es Ihnen erklären? Stellen Sie vor, Sie haben eine schwierige medizinische, therapeutische Phase vor sich. Kann es mal geben. Ja? Und da kommen Sie zu Ihrem Arzt und der versucht Ihnen das zu erklären und der guckt Sie strahlend an und sagt, das gehen wir jetzt easy durch. Da haben Sie ein paar Kleinigkeiten, kommen auf Sie zu, aber no problem, in 3-4 Wochen ist der Käse gegessen. Und im Hinterkopf weiß der Mann ganz genau, das wird diese Person alles kosten. Die wird Wahnsinnsnebenwirkungen haben, die wird richtig durchhängen. Ist das fair? Ist es nicht viel fairer zu sagen, hey, das ist eine schwierige Phase und mit Folgendem müssen Sie rechnen? Das gehört jetzt dazu? Ist das fair, der nächsten Generation von Jesusleuten zu sagen, glaub an Jesus und es wird cool? Das ist nicht fair. Fair ist zu sagen, dir nach, Herr. Das heißt auch, mit dir leiden. Als Zeugen sind wir in die Welt gestellt. Doch wird von dir, dem Licht des Lebens, auch jede Dunkelheit durchhellt. Das ist fair. Das ist fair. Sie und ich sind noch mittendrin im verunstaltenden Schweif. Sie und ich sind noch nicht im Himmel. Wir haben noch nicht ein auf Ecclesia Triumphans zu machen. Wir haben hier ein auf Ecclesia Militans. Mögen Sie es praktisch, wenn Sie Ihren Urlaub im Südlibanon gebucht haben? Dann werden Sie das jetzt merken. Verstehen Sie mich? Was für ein Trost das ist. Ich bin immer wieder überrascht von Jesus Leuten, die so überrascht sind, dass sie so viele Schwierigkeiten haben, dass sie so viele Anfechtungen haben, dass es gar nicht aufhört. Ich sage, das haben wir doch vereinbart. Den Schweif haben wir doch vereinbart. Steht schon im Psalm 10. Nicht, um das zu dramatisieren, sondern um sie zu stabilisieren und um sie geistig sauber aufzustellen, sagt ihnen der Seelsorger, Gott persönlich ihnen, rechne in dieser Woche mit dem Schweif. Kein Drama, aber rechne mit dem Schweif. Und dann geh es in deinem Namen, im Namen Gottes an und setze gefälligst das Ende an den Anfang. Das ist Seelsorge. Das ist Seelsorge. Und jetzt haben wir noch einen dritten Satz. Und der dritte Satz, der lautet dann so, da ist er wieder, der alte Mose-Satz. Ich weiß nicht, ob Sie den alten Mose-Satz entdeckt haben. Was der Ausleger meint, wenn er von dem alten Mose-Satz spricht. Denn der alte Mose-Satz, und deswegen muss das zu einem Hauptpunkt bei Psalm 9 und 10 werden, taucht nur im Psalm 9 und 10 im Doppelpack auf. Er kommt ansonsten auch in anderen Psalmen, im Psalm 3, im Psalm 68, im Propheten Jesaja. Was meine ich denn? Was ist denn der alte Mosesatz? Der alte Mosesatz ist diese Formulierung, steh auf, Herr. Das ist der alte Mosesatz. Wieso ist das der alte Mosesatz? Weil seit 4. Mose Kapitel 11, geht der Satz durch das Gebetsleben der Glaubenden im alten Bund hindurch. Steh auf, Herr. Steh auf, Herr. Und wissen Sie, wo der Satz verortet ist? Wenn Sie nachlesen im 4. Buch Mose, da kommen Sie ja im 10. Kapitel an diese Passage, wo dann endlich die Phase am Sinai vorbei ist mit goldenem Kalb und nochmal hochgehen und 10 Gebote Teil 2 und dann kommt die wieder runter und dann bauen die endlich die ganze Stiftshütte auf. Das dauert ja. Man kann ja hochrechnen, wie viele Monate die im Sinai-Raum gewesen sind. Und dann ist alles fertig. Hütte steht, Zelt läuft, Stiftshütte läuft, alles fertig. Das heißt, ab jetzt kann die eigentliche Wanderung beginnen. Auch die Ordnung, welcher Stamm zuerst auszieht. Sie wissen, dass die 3 und dann kommt die Zeltabbauen rein. Und alles fertig. Und jetzt wird zum ersten Mal das dann tatsächlich geprobt. Denn am 20. Tag im 2. Monat des 2. Jahres erhob sich die Wolke von der Wohnung des Gesetzes. Und Sie wissen, wenn die Wolke hochgeht, das war das Zeichen einpacken. So, und dann geht, stellen Sie mal vor, wenn so ein Millionenvolk einpackt, ich vergleiche das ja immer, wenn nur 100 Leute hier anreisen, wie es hier aussieht. Also ein Millionenvolk packt ein, alles wird eingepackt. Und dann, als es dann losgeht, dann sagt Mose den Satz. Steh auf, Herr. Hat er schon lange aufgestanden. Der ist gar nicht gesessen. Was will er denn sagen? In diesem, wie hat es ein Ausdruck, in diesem Weckruf, sagt Mose, oh, es geht los. Gott muss mit. Wenn Gott nicht mitgeht, dann können wir die ganze Zelle wieder einpacken. Steh auf, Herr, ist fortan der Satz, den Mose jedes Mal gesagt hat, wenn die Wolke sich hob und es wieder weiterging. Steh auf, Herr, ist der alte Mose-Satz. Und Sie und ich, jetzt sind wir dran mit dem alten Mosesatz. Die Wolke geht hoch, Sie wissen es, der Zug geht weiter. Die nächste Herausforderung steht an. Die nächste Problematik kommt auf Sie zu. Und im Moment sagen Sie, ich ziehe zurück, ich packe ein, ich gehe. Nein, der alte Mosesatz. Jetzt kommt der alte Mosesatz. Und der heißt, steh auf, Herr. Steh auf, Herr. Geh mit. Und mit dem alten Mosesatz werden Sie überleben. Da werden Sie überleben. Erhebe dich, steh auf, Jahwe, denn dadurch werden sich deine Feinde zerstreuen und die, die dich hassen, die werden fliehen, so heißt in 4. Mose 11. Sie brauchen diesen Gott an ihrer Seite und sie kriegen diesen Gott an ihrer Seite. Und er geht tatsächlich mit ihnen mit. Und ich darf ihn darum bitten, mir steht dieser alte Mosesatz, dieses Gebet, jeden Tag zur Verfügung. Und mit diesem Gebetsruf gehen Sie in die nächste Herausforderung rein. Steh auf, Herr. Und dann soll das Gespräch mal kommen. Steh auf, Herr. Und dann kommt halt dieser Telefonanruf. Steh auf, Herr. Und dann landen Sie halt im nächsten Meeting. Steh auf, Herr. Und dann sind Sie halt wieder an Ihrem Arbeitsplatz. Verstehen Sie? Steh auf, Herr. Ohne dich, mein Gott. Ohne dich mache ich das nicht. Ohne dich mache ich das nicht. Ich knick ein. Ich habe Panik. Ich habe keine Lust. Ich will das nicht. Sagen Sie, was Sie wollen. Aber nehmen Sie den Satz dazu. Steh auf, Herr. Mit dem Satz werden Sie überleben. Merken Sie was, das ist Seelsorge pur. Das ist Seelsorge pur. Ist es die Woche schön geredet? Nein, ich kann Ihnen Ihre Woche nicht schön reden. Ist es Ihr Leben auf einem anderen Level gelandet? Nein. Aber Sie haben Seelsorge an Ihrer Seite. Sie haben Gott selbst an Ihrer Seite. Und der Allmächtige sagt Ihnen, dass er weiß, wie es um Sie steht. Das weiß er. Und deswegen sagt der Allmächtige Ihnen durch David an diesem Morgen, setz das Ende an den Anfang und dann sieh zu, wie ich dich vom Anfang an das schon gesetzte Ende bringe. Setz das Ende an den Anfang. Und dieser Seelsorger sagt Ihnen, du bist auch in dieser Woche noch im verunstaltenden Schweif. Rechne damit. Dein Leben läuft noch unter diesen Bedingungen ab. Ja. Und dann nimm mich selber, der ich dir schon gesagt habe, mitten in diesem verunstaltenden Schweif wahr. Und dieser Seelsorger sagt ihnen, warum nimmst du nicht den alten Mosesatz? Warum nimmst du nicht den alten Mosesatz? Warum sagst du es nicht? Warum betest du es nicht? Warum ist es nicht deine geistliche Realität, dazustehen und zu sagen, steh auf, Herr. Steh jetzt bitte auf, Herr. Begleite mich auf diesem nächsten Stück Weg, was ich in deinem Namen bewältigen will und muss, der ich noch mitten im Schweif stecke und der ich mich wirklich bemühe, das Ende an den Anfang zu setzen. Aber jetzt steh auf, steh auf. Nein, vielleicht wird Psalm 9 und 10 nicht Ihr Lieblingspsalm. Allein zum Auswendiglernen ist es ganz schön viel. Aber vielleicht ist die geistliche Botschaft, diese seelsorgerliche Botschaft vom Psalm 9 und 10, für Sie und für mich ein echtes Gottesgeschenk. Mein Gott, das will ich. Ich will das Ende an den Anfang setzen. Ich will es erkennen, dass ich noch im Schweif bin und mich nicht daraus reden, Und ich will es dir sagen, mein Gott. Steh auf, geh mit. Es geht wieder los, Herr. Ohne dich kein Stück weiter auf der Wüstenwanderung. Und irgendwann ist der Zug dann da. Dann können sie nach Epheser 6 ihre Waffenrüstung an den Nagel hängen. Dann steigen sie aus der Ecclesia Meditans in die Ecclesia Triumphans. Ja, aber bis dahin, das Ende an den Anfang, vom Schweif Wissen und den alten Mosesatz beten. Kommt, wir beten. Du hast schon starke Texte in der Bibel. Stücke, die nicht so leicht locker, flutschig uns reingehen, die sich nicht gleich mit uns verbinden, schon beim ersten Wahrnehmen, die eher eckig, schwierig, langatmig sind. Und letztendlich sind es großartige, persönliche Geschenke aus der Liebeswelt des Himmels für uns hier auf Erden. Und so danken wir dir, himmlischer Vater, in Jesus Christus, dass du so wunderbar seelsorgerlich an uns handelst. So wunderbar. Du kennst unsere Kämpferei, du kennst auch unsere Lustlosigkeit der Kämpferei. Du kennst auch die Nöte, du kennst das alles. Und jetzt kommst du bei uns an und sprichst so liebevoll, so klar, so heilsam, so stabilisierend, so wahr, so zielbestimmt hinein. Und wir wollen es dir sagen, die wir dir gehören. Dass wir dich von ganzem Herzen bitten, dass du durch deinen in uns wohnenden Heiligen Geist uns befähigst, immer und immer wieder in den kleinen und großen Abschnitten unseres Seins, unseres Tages, das Ende deines Sieges an den Anfang des Weges zu stellen. Und dann dürfen wir erfahren, wie du uns an dein Ende bringst. Wir dürfen es erkennen und wir wollen es erkennen, dass wir noch mitten im Schweif sind. Der eine mehr, der andere weniger. Wir sind noch nicht raus, wir sind noch nicht durch. Aber wir dürfen wissen, dass du das weißt und dass wir mit dir da drin sind. Es ist deine Führung für deine Leute, deine Gemeinde, dein Volk. Und du wirst die Feinde besiegen. Das Ende steht fest. Und du wirst Gericht üben. Und du wirst siegen. Und wir dürfen dich bitten, wenn es wieder losgeht, wenn der Zug wieder aufbricht, wenn alles eingepackt wird, wenn die nächste Herausforderung vor uns steht, dann dürfen wir dich bitten. Und wir bitten dich dann mit dem alten Mosesatz: Steh auf, Herr. Steh auf, Herr. Geh mit und du gehst mit. Keiner von uns geht ohne dich. Und so danken wir dir an diesem Sonntagvormittag für deinen Trost. Und mit diesem Trost gehen wir in die vor uns liegenden Tage. Du bist so liebevoll, so wahr, so heilig, so gut. Anbetung dir, unserem Vater in Jesus. Und zu dir kommen wir auch mit den Worten, die dein Sohn uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.